Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuerrecht. Mein Name ist Christian Bohlmann und heute darf ich meinen Kollegen Jan Kister begrüßen. Hallo Jan.
Hallo Christian und schön, dass Sie zuhören.
Jan, du bist nicht nur Vorsitzender des ersten Senats bei uns im Haus, du bist auch der Berichterstatter in dem Fall, über den wir heute sprechen wollen. Deshalb ist es doppelt schön, dass ich heute hier mit dir sitze. Ihr im ersten Senat habt vor kurzem eine Entscheidung zur Behandlung von Vermögenszuflüssen aus der Auflösung US-amerikanischer Trusts getroffen. Solche Trusts, die dem deutschen Recht ja fremd sind, sind insbesondere im angloamerikanischen Raum sehr verbreitet, um beispielsweise Vermögenswerte insbesondere für spätere Generationen zu sichern, weshalb eure Entscheidung in den letzten Tagen auch durchaus Aufmerksamkeit in der Fachpresse erfahren hat. Jan, fass doch mal kurz zusammen, welcher Sachverhalt eurer Entscheidung zugrunde lag.
Ja, Christian, sehr gerne. In unserem Fall war die Klägerin eine der Begünstigten, sogenannte Beneficiary zweier Trusts, die bereits im Jahr 1984 in den USA gegründet worden waren. Die Gründer der Trusts, die sogenannten Grantors, waren einmal der Vater und einmal der Großvater der Klägerin. Und diese hatten Vermögenswerte, insbesondere Wertpapiere, in die Trusts eingebracht. Nach den Gründungsurkunden hatten die Gründer keine Zugriffsmöglichkeiten mehr auf das Vermögen der Trusts und die Trusts waren auch unwiderruflich, also sogenannte Irrevocable Trusts. Die Laufzeit der Trusts war bis zum Tod des Vaters begrenzt. Während dieser Zeit wurde das Vermögen von sogenannten Trustees verwaltet und dem Vater standen die laufenden Erträge zu. Nach dessen Tod sollte das Vermögen der Trusts gleichmäßig zwischen der Klägerin und ihren Geschwistern aufgeteilt werden. Hierzu kam es im Jahr 2016. Das war dann auch unser Streitjahr. Da die Klägerin inzwischen längst nach Deutschland umgezogen war und hier mit ihrer Familie lebt, stellte sich die Frage, wie diese Vermögensübertragungen steuerlich, also einkommensteuerlich, zu behandeln sind.
Ja, du sagst schon einkommensteuerlich. Man kann ja in solch einer Konstellation grundsätzlich auf zwei steuerliche Zugriffsmöglichkeiten kommen. Einmal das Anfallen von Erbschafts- und Schenkungssteuer nach § 7 Absatz 1 Nummer 9 des Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes oder eben an eine Erfassung als Einkünfte aus Kapitalvermögen nach § 20 Absatz 1 Nummer 9 des Einkommensteuergesetzes. Erläutere bitte doch nochmal die Einordnung, die das beklagte Finanzamt in eurem Streitfall vorgenommen hat.
Ja, zunächst mal hatte die Klägerin eine Erbschaftssteuer und eine Schenkungssteuererklärung abgegeben bei dem für diese Steuerarten zuständigen Finanzamt. Und dieses Finanzamt hat nur eine Schenkungssteuer aus der Vermögensübertragung des Trusts des Großvaters festgesetzt und dabei einen persönlichen Freibetrag von 400.000 Euro berücksichtigt. Im Rahmen der Erbschaftssteuerfestsetzung nach dem Tod des Vaters hat das Finanzamt die Vermögensübertragung dessen Trusts freigestellt. Das für die Einkommensteuer zuständige Finanzamt, das war dann auch unser beklagtes Finanzamt, das hat die Vermögenszuflüsse aus beiden Trusts als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen und bei der Berechnung der Einkünfte das von den Gründern eingebrachte Anfangsvermögen abgezogen. Da in unserem Verfahren allein der Einkommensteuerbescheid streitig war, hatten wir ausschließlich über diese Frage zu entscheiden.
Ja, und wenn man sich eure Entscheidung dann anschaut, dann muss man sagen, dass ihr tatsächlich über eine ganze Reihe von Problemen habt entscheiden müssen, die bislang noch nicht geklärt waren. Zunächst auf der ertragsteuerlichen Ebene die Frage, ob der Sachverhalt, den du eben umschrieben hast, denn unter § 20 Absatz 1 Nummer 9 ESTG zu fassen ist. Da hattet ihr zu überprüfen, ob der Trust mit einer inländischen Körperschaft vergleichbar ist und ob auch die Vermögensübertragung im Streitfall einer Gewinnausschüttung oder jedenfalls der Verteilung des Endvermögens einer Körperschaft entspricht. Und danach, und das ist ein weiterer wesentlicher Kernbereich der Entscheidung, hattet ihr noch verfassungsrechtliche Fragen zu beantworten.
Ja, richtig. Über diese ganzen Fragen haben die Kläger auch mit dem Finanzamt gestritten.
Und wie habt ihr entschieden?
Wir haben der Klage teilweise stattgegeben, weil wir den gesetzlichen Tatbestand zunächst als erfüllt angesehen haben, aber wegen einer Rückwirkungsproblematik von einer teilweisen Verfassungswidrigkeit des Gesetzes ausgegangen sind.
Okay, dann lass uns mal die erste Stufe nehmen, die Einordnung des Sachverhalts unter § 20 Absatz 1 Nummer 9 des Einkommensteuergesetzes. Für die Tatbestandsverwirklichung kommt es ja in dem Zusammenhang auf einen Typenvergleich dieser beiden Trusts, die ihr zur Entscheidung anstehen hattet, mit inländischen Körperschaften an. Und diese Trusts, die waren ja als Irrevocable Trusts ausgestaltet, sodass also weder die Gründer noch die Begünstigten während der Laufzeit Zugriff auf dieses Trustvermögen hatte. Deshalb müsste man diese Trusts ja wohl als wirtschaftlich selbstständige Gebilde ansehen und sehr wohl mit inländischen Körperschaften vergleichen können. Wenn man das dann weiterdenkt, dann müsste die Übertragung des Trustvermögens nach der Auflösung ja dann auch vergleichbar mit der Verteilung des Endvermögens etwa nach Liquidation einer Kapitalgesellschaft sein.
Ja, richtig. Genauso haben wir es auch entschieden. Bei der Vergleichbarkeit der Verteilung des Endvermögens kam es deshalb auch nicht darauf an, dass die Begünstigten keinen Einfluss auf die Höhe und den Zeitpunkt des Zuflusses hatten. Diese Frage stellt sich immer nur dann, wenn eine Vergleichbarkeit mit Gewinnausschüttungen zu prüfen ist, um die es bei uns ja gerade nicht ging.
Okay, wenn man jetzt ertragsteuerlich zu einem solchen Ergebnis kommt, dann muss man ja die Frage aufwerfen, ob es dann nicht zu einer problematischen Doppelbesteuerung mit Erbschafts- und Schenkungssteuer kommen kann.
Ja, diese Frage muss man sich stellen. Damit haben wir uns auch beschäftigt und sind zunächst zu dem Ergebnis gekommen, dass sich die beiden Steuerarten tatbestandlich nicht ausschließen. Dies hat der Bundesfinanzhof bereits in ähnlichen Fällen entschieden. Auch ein verfassungsrechtliches Problem ergab sich im Streitfall nicht, da der Trust des Vaters tatsächlich nur mit Einkommensteuer belastet wurde. Das Erbschaftssteuerfinanzamt hatte den ja herausgenommen, freigestellt von der Besteuerung und sich wegen des hohen schenkungssteuerlichen Freibetrags beim Trust des Großvaters jedenfalls keine Übermaßbesteuerung ergab.
Okay, das waren also schon zahlreiche Fragen, die ihr euch in diesen Abschnitten habt stellen müssen. Erst dann kommt ihr aber eigentlich in eurer Entscheidung zu der Kernfrage oder der Kernproblematik des Entscheidungsfalls, nämlich der Frage, ob wir es hier mit einer Rückwirkung zu tun haben. Erläutert doch bitte nochmal, warum sich im Streitfall eine solche Problematik stellte.
Ja, konkret ging es bei uns um die Regelung des § 20 Absatz 1 Nummer 9 Satz 2 ESTG. Diese Vorschrift wurde erst durch das Jahressteuergesetz 2010 vom 8. Dezember 2010 eingeführt und hiermit stellt der Gesetzgeber vergleichbare ausländische Gebilde den inländischen Körperschaften gleich. Bis dahin, also vor dem 8.12.2010, waren Vermögenszuflüsse von vergleichbaren ausländischen Gesellschaften oder Vermögensmassen gar nicht steuerpflichtig.
Also wenn man das auf eine Kontrollfrage runterbrechen würde, hieße das ja, dass wenn der Vater der Klägerin früher verstorben wäre und die beiden Trusts in eurem Fall beispielsweise bereits im Jahr 2009 aufgelöst worden wären, gar keine Einkommensteuer angefallen wäre. Ist das richtig?
Ganz genau. In diesem Fall wäre gar keine Einkommensteuer angefallen und deshalb ging es bei uns um die Frage einer sogenannten unechten Rückwirkung.
Vielleicht nochmal zur Einordnung der Begrifflichkeiten. Verfassungsrechtlich ist es ja aus den Gesichtspunkten des Vertrauensschutzes unzulässig, wenn eine belastende Regelung rückwirkend eingreift. Wenn man also an Vorschriften des Einkommensteuerrechts denkt, ist das zum Beispiel der Fall, wenn der Veranlagungszeitraum bei Erlass einer entsprechenden einkommensteuerlichen Regelung bereits abgeschlossen war. Dann würde man von einer sogenannten echten Rückwirkung sprechen, die vorliegend aber gerade nicht gegeben ist, weil die Regelung, über die wir sprechen, ja vor dem Vermögenszufluss in eurem Streitjahr 2016 in Kraft getreten war. Wir haben es in eurem Fall mit einer unechten Rückwirkung zu tun, die immer dann vorliegt, wenn Wertsteigerungen, die bis zum Zeitpunkt der Verkündung eines Gesetzes steuerfrei hätten realisiert werden können, jetzt von der Besteuerung erfasst werden. Und das ist eine Konstellation, zu der sich auch das Bundesverfassungsgericht bereits im Jahr 2010 zur damaligen Verlängerung der Spekulationsfrist bei privaten Grundstücksveräußerungen nach § 23 des Einkommensteuergesetzes und zur Absenkung der Wesentlichkeitsgrenze für Beteiligung an Kapitalgesellschaften in § 17 hat verhalten müssen und hat in diesem Zusammenhang der Gesetzesverkündung ja eine Art Zäsurwirkung beigemessen, nämlich der Gestalt, dass aus Vertrauensschutzgesichtspunkten nur solche Wertsteigerungen erfasst werden dürfen, die nach der Gesetzesverkündung entstanden sind.
Ja, genau. Und genau diese Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts haben wir auf den Streitfall übertragen. Die Klägerin hätte bis zur Gesetzesverkündung keine Einkünfte aus Kapitalvermögen bei Auflösung der Trusts erzielt. Sie hatte wegen der Ausgestaltung der Trusts noch nicht einmal die Möglichkeit, hierüber zu disponieren, etwa durch vorzeitige Kündigung oder Veräußerung ihres Anteils. Nicht für schädlich gehalten haben wir den Umstand, dass sie selbst noch keine zivilrechtliche oder gesellschaftsrechtliche Position innehatte. Nach unserer Auffassung konnte sich die Klägerin deshalb auf Vertrauensschutz berufen, weil der gesetzliche Tatbestand sie ja zumindest wirtschaftlich einem Gesellschafter gleichgestellt hat.
Ihr habt also einen Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot angenommen. Man könnte sich ja jetzt fragen, ob ein solcher Verstoß nicht gerechtfertigt werden könnte. Denn aus Gleichheitsgesichtspunkten erscheint es ja vollkommen richtig, Vermögensabflüsse unabhängig davon zu besteuern, ob sie jetzt von in- oder ausländischen Gesellschaften stammen.
Ja, in diese Richtung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung hatte das Finanzamt in unserem Fall auch argumentiert. Letztendlich stellt dies aber nur die Schließung einer Besteuerungslücke dar, was für die Zukunft auch völlig in Ordnung ist. Da ist der Gesetzgeber völlig frei. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist die Schließung einer Besteuerungslücke aber kein Grund, ausdrücklich kein Grund, der geeignet ist, um eine Rückwirkung zu rechtfertigen.
Okay, also keine verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Konntet ihr dann überhaupt in der Sache entscheiden? Grundsätzlich ist ja die Maßroute, dass bei verfassungswidrigen Gesetzen eigentlich eine Aussetzung des Verfahrens und die Vorlage an das Bundesverfassungsgericht angezeigt sind.
Ja, grundsätzlich ist das so. Wir haben uns mit dieser Frage auch beschäftigt und sind dann aber zu dem Ergebnis gekommen, dass wir in unserem Fall, dass wir unseren Fall nicht dem Bundesverfassungsgericht vorlegen müssen, sondern vielmehr eine verfassungskonforme Auslegung vornehmen können. Dies ist insbesondere in Rückwirkungsfällen von der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs seit langem anerkannt und wird dann auch häufig angewandt.
Wie sah diese verfassungskonforme Auslegung in eurem Fall aus?
In unserem Fall führte diese Auslegung dazu, dass nur die Wertsteigerung der Einkommensbesteuerung unterlagen, die nach der Gesetzesverkündung am 8. Dezember 2010 entstanden waren. Die bis dahin entstandenen Wertsteigerungen haben wir als nicht steuerbar angesehen. Die Zahlen waren zwischen den Beteiligten auch unstreitig und im Ergebnis führte das dazu, dass wir die vom Finanzamt angesetzten Einkünfte in etwa um die Hälfte reduziert haben.
Okay. Wie geht es denn mit dem Fall weiter? Man kann ja davon ausgehen, dass ihr bei so vielen bislang ungeklärten Fragen sicherlich die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen habt. Da wird der Bundesfinanzhof doch sicherlich Farbe bekennen müssen.
Ja, wir haben natürlich die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. Aber weder die Kläger noch das Finanzamt haben die Revision eingelegt. Sie haben ja beide teilweise verloren, hätten also beide die Revision einlegen können. Allerdings haben die das beide nicht gemacht, sodass wir jedenfalls in diesem Fall keine höchstrichterliche Rechtsprechung zu erwarten haben.
Ja, Jan, vielen Dank bis hierhin. So viel zunächst zu dieser Entscheidung. Das Urteil ist am 1.6. veröffentlicht worden. Es stammt vom 23. März 2023 und ist unter dem Aktenzeichen 1K 2478 aus 21e zu finden, beispielsweise über unsere Homepage, auf der es verlinkt ist. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal.
Ja, auch von mir einen schönen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.